Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Präventionsgezwitscher, dem Podcast von Grüner Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Fabian Wichmann und begleite euch auch durch diese Folge. In der letzten Folge ging es im Grußwort von Marcel Komarek um die größere Einordnung, um die Frage, warum die Schnittstelle zwischen psychischer Gesundheit und Deradikalisierungsarbeit fachlich so relevant ist, welche Versorgungslücken es gibt und warum wir gerade an diesen Übergängen bessere Zusammenarbeit brauchen. In dieser Folge wird es nun etwas konkreter. Wir schauen auf die praktische Zusammenarbeit zwischen Psychologie und Deradikalisierungsarbeit. Also direkt auf die Frage, wie sieht das eigentlich im Alltag aus, wenn unterschiedliche Professionen gemeinsam an einem Fall arbeiten? Wer bringt welche Perspektive mit ein? Wo ergänzen sich Beratung und Therapie? Und wo braucht es klare Grenzen? Dazu hören wir einen Problemaufriss aus dem Zusammenspiel von Nexus und Grüner Vogel e.V. Heiner Vogel führt durch das Gespräch, Franziska Elias bringt die psychotherapeutische Perspektive mit ein und Alma Fati schildert die Sicht aus der Distanzierung und Ausstiegsarbeit. Anhand eines Fallbeispiels wird auch sehr greifbar, wie komplex solche Prozesse sein können, aber auch, wie wichtig Vertrauen, Abstimmung und ein gemeinsames Verständnis von Rollen und Zuständigkeiten sind. Moderiert wurde der Fachtag von Axel Schubum und damit starten wir in Folge 3. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich darf jetzt zum Problemaufriss Psychologie und Extremismus auf der Bühne begrüßen. Franziska Elias, sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung und seit 2004 bei Nexus in der Fallberatung im Phänomenbereich Islamismus tätig. Alma Fati berät seit 2009 Angehörige und AussteigerInnen und seit 2021 arbeitet sie beim Grünen Vogel mit zurückgekehrten Frauen und deren Umfeld. Die beiden werden in einer szenischen Darstellung Ihnen etwas darbieten und das Ganze wird gerahmt und begleitet in der Moderation von Heiner Vogel. Er ist Gründungsmitglied von Nexus an der Charité und dort seit 2023 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Herzlich willkommen, ihr drei. Ich freue mich auf euren Teil.
Herzlich willkommen zu unserer kleinen Einführung in dieser Veranstaltung. Wir übernehmen die Aufgabe, ein bisschen exemplarisch aufzuzeigen, wie Nexus und Grüner Vogel in der Beratungsarbeit miteinander kooperieren, weil dort sind einige Erfahrungen entstanden. Ne? Und ich möchte mit Alma und Franziska über diese Fallarbeit im Tandem sprechen und ja, wie beide Seiten, also beide unterschiedlichen Professionen, miteinander zusammenwirken und daraus sozusagen ein Tandem entsteht, bei dem Menschen vielleicht wirksamer aus der Radikalisierung begleitet werden. Wir wollen auch dabei über eine Fallvignette sprechen, ein anonymisiertes Fallbeispiel, das sich aus unterschiedlichen Erfahrungen und Fällen zusammensetzt. Kommen wir zur ersten Frage. Wenn wir auf die Ausgangsbedingungen blicken, Alma, welche Bedarfslagen gibt es in der Beratungsarbeit? Lassen sich Unterschiede zwischen den Klientinnen bei eurer Arbeit feststellen?
Super, danke, Heiner. Ich fange gerne an. Wir beraten sowohl das soziale Umfeld als auch die Indexperson selbst. Indexpersonen, hatte ja Claudia eingangs schon mal genannt, sind für uns Leute, die sich aus einem radikalen Milieu lösen wollen. Dazu gehören für uns Aussteigerinnen, aber eben auch Rückkehrerinnen aus Kriegs- und Krisengebieten. Und um diese wird es heute in unserem Fallbeispiel vorrangig gehen. Die Bedarfe unserer Klientin sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich und unterscheiden sich je nach Lebenslage. Das heißt, einige schaffen es gut, durch akute Krisenzeiten zu kommen, indem sie kurzfristig Entlastungsgespräche bekommen. Andere wiederum brauchen tatsächlich längerfristige therapeutische Unterstützung in Form von Psychotherapie oder gar Unterbringung im psychotherapeutischen oder psychiatrischen Settings. Die Angehörigen dieser Indexpersonen sorgen sich natürlich um ihre Verwandten, ihre nahen Angehörigen. Und da ist es ganz, ganz breit gefächert, was die für Hilfen brauchen. Teilweise brauchen die nur ein paar Informationsgespräche dazu, was es für therapeutische Angebote gibt oder wie sie mit einer psychischen Erkrankung ihrer Angehörigen umgehen können. Es kann aber auch sein, dass die einfach selber so sehr belastet sind durch ihre Lebenssituation, dass sie selber psychotherapeutische Maßnahmen brauchen. Meist äußern unsere Klienten tatsächlich den Hilfebedarf eigenständig und haben eigentlich ein ganz gutes Problemverständnis. In anderen Fällen ist es aber tatsächlich so, dass das auch Auflagen von Gerichten oder Weisungen sein können, dass die Menschen Psychotherapie in Anspruch nehmen sollen. Was in diesen Fällen eine Rolle spielt und was es da für Herausforderungen gibt, dazu werden wir im Anschluss nochmal was sagen und schauen, was es da einfach für Schwierigkeiten gibt. Und natürlich sind nicht alle Klientinnen gleich bei uns. Wir haben ganz unterschiedliche Klientinnen. Ich würde jetzt primär erstmal auf zwei Typen eingehen. Es gibt auch noch verschiedene Mischformen, zu denen ich dann später nochmal kommen werde. Wir haben teilweise Klientinnen, die ein sehr angepasstes Verhalten zeigen. Das heißt, die wollen keine Probleme machen und sie wollen auch keine Probleme haben. So, zu denen gehören sehr, sehr viele der Rückkehrerinnen, weil die einfach schon genug Probleme in ihrem Leben hatten. Diese Klienten oder diese Klientinnen sind häufig ganz einfach, also in Anführungsstrichen ganz einfach, in die Regelversorgung zu bekommen, weil sie oftmals offen für Ratschläge sind, weil sie gut mitmachen, weil sie auch bereit sind, Unterstützung anzunehmen. Und die haben halt oftmals auch eine ganz realistische Selbsteinschätzung, dass sie Probleme haben. Natürlich ist es trotzdem auch bei diesen Klientinnen manchmal schwierig, sie in die Regelstrukturen reinzubekommen, weil es einfach lange Wartezeiten bei Therapien gibt, das ist ihnen allen bekannt, ne? Und es ist aber auch teilweise sehr, sehr schwierig, Therapeutinnen zu finden, die bereit sind, mit unseren Klientinnen als Täterinnen zu arbeiten. Insbesondere Therapeutinnen beispielsweise, die viel mit Geflüchteten arbeiten und eher mit Opfern arbeiten, die tun sich häufig sehr, sehr schwierig, mit unseren Klienten zu arbeiten. Dann gibt es noch den Typ der unangepassten Klientinnen, die ich persönlich als Beraterin als spannender oder herausfordernder erlebe. Das sind Menschen, die einfach stärkere Widerstände haben, sich ins Hilfssystem einzugliedern. Sie haben häufig nicht so ein ausgeprägtes Problemverständnis und sind aus ganz unterschiedlichen Gründen häufig wesentlich schwerer sozusagen an Hilfsangebote also dass man die da irgendwie andocken kann. Es ist bei diesen Klienten sehr, sehr schwierig, die geeignete Therapieform zu finden. Es dauert häufiger länger, bis sie eine gute Beziehung zu einer Therapeutin, einem Therapeuten aufbauen können. Und es kommt bei diesen Klientinnen auch häufiger zu einem Wechsel der Therapeutinnen oder sogar der Therapieform. Zusätzlich zu diesen genannten Klientinnen gibt es natürlich auch immer Mischformen dazwischen, die nicht ganz das eine und nicht das andere sind. Aber in all diesen Fällen können wir uns sehr gut an Nexus wenden und bekommen da einfach breit Hilfe, je nachdem, für welchen Typus wir da gerade jemanden brauchen.
Dankeschön, Alma. Franziska, welche Aspekte müssen im Vorfeld der Zusammenarbeit eigentlich zwischen euch beiden ja geklärt werden?
Genau, sobald wir hinzugezogen werden, klären wir gemeinsam, welche Form der Zusammenarbeit sinnvoll und hilfreich ist, vor allem für die Klientinnen. Wir haben ganz unterschiedliche Konstellationen entwickelt, die unterscheiden sich in Intensität und Dauer. In so einem Erstkontakt, wenn wir uns beispielsweise erstmal zu einer Thematik hören, klären wir, geht es vorrangig eher um die Beratung der Mitarbeitenden des Grünen Vogels. Beispielsweise gibt es einen Fall, der im Fokus steht und da ist die Frage nach einer Einordnung der psychischen Symptomatik, der psychischen Erkrankungen oder auch die Frage nach dem Umgang mit den Klientinnen. Oder geht es wirklich um eine direkte Anbindung oder Übernahme der Klientin zu Nexus? Wir haben unsere gemeinsame Zusammenarbeit in einem Kooperationsvereinbarungsvertrag wie schriftlich festgehalten. Dort haben sich in der Praxis vor allem drei verschiedene Konstellationen etabliert, die ich kurz vorstellen würde, wie wir gut zusammenarbeiten können. Das ist auf der einen Seite einmal die anonyme Fallberatung, um komplexe und unklare Situationen gemeinsam interdisziplinär zu beleuchten. Da würden dann von beiden Trägern die Mitarbeitenden teilnehmen und eigene Fälle einbringen, mit der Idee, dass die fallberatende Person dort konkrete Handlungsoptionen und Unterstützung bekommt. Demgegenüber steht nochmal eine fallbezogene Beratung. Da geht es um konkrete Fälle, die schon bei beiden Trägern angesiedelt sind und wo es um nochmal eine konkretere Abstimmung zum weiteren Vorgehen gibt. Anders als bei der anonymen Fallberatung, wie der Name schon sagt, können hier personenbezogene Daten eingebracht und offen besprochen werden. Und dann gibt es die dritte Variante, die auch häufig vor allem bei Alma und mir in den letzten ein, zwei Jahren genau in Erscheinung getreten ist. Das ist wirklich der direkte Fachkräfteaustausch, wo wir methodische, strukturelle Fragen reflektieren. Das ist sehr bedarfsorientiert und flexibel. Kurzfristig wird da auch auf akute Themen und Fragestellen eingegangen. Wie ich eingangs gesagt habe, ist es häufig so, dass die Mitarbeitenden, dass ihr uns kontaktiert mit einem Anliegen. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt beispielsweise auch einen Fall, den ich gerade habe, eine Klientin, die schon länger bei mir in der Beratung war und ganz unabhängig von mir sich auch nochmal an Grünvogel gewandt hat und jetzt ein gemeinsamer Fall ist. Die Mitarbeitenden, wir sitzen alle an unterschiedlichen Standorten, ihr vom Grünen Vogel hier in Berlin und in Nordrhein-Westfalen, wir von Nexus in Berlin und Sachsen, da bin auch ich oder auch wir tätig, sodass wir die Absprachen flexibel gestalten, einmal in Präsenz hier in Berlin oder online bundesweit. Es hat sich so eine feste Struktur etabliert, dass wir diese anonyme und die personenbezogene Fallbesprechung einmal im Monat in den Räumlichkeiten vom Grünen Vogel und online besprechen. Und dieser Fachkräfteaustausch, der ist eher bilateral, digital und wie gesagt sehr auf kurzem Weg und sehr klientinnenzentriert.
Okay. Kannst du, Alma, eure Beratungssituation mal an einem konkreten Fallbeispiel illustrieren zwischen euch beiden?
Ja, total gerne. Danke dir für die Frage. Wir haben für Sie heute ein fiktives Fallbeispiel konstruiert und der geschilderte Fall beruht auf einem realen Fall, den wir aber um weitere Aspekte ergänzt haben, die für die heutige Darstellung der Herausforderungen irgendwie wichtig erschienen. Daher steht dieser Fall auch exemplarisch für viele weitere Fälle, die wir bei uns in Beratung haben. Ich komme jetzt zum Fallbeispiel. Da geht es um eine Klientin, die sich in jungen Jahren nicht minderjährig radikalisiert hat und in ein Kriegs- und Krisengebiet ausgereist ist und sich dort einer terroristischen Gruppierung angeschlossen hat. Anders als andere Klienten, die wir auch begleiten, hat sie dort erst geheiratet und dort erst Kinder bekommen. Das heißt, sie hat ihre Kinder nicht aus Deutschland mitgenommen. Und die Klientin aus dem Fallbeispiel war zunächst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in Haft und ist dann später auf Bewährung freigekommen, hat aber dabei verschiedene Auflagen vom Gericht bekommen. Insbesondere in der Haft und im Vorfeld zu ihrem Gerichtsverfahren hat sich ihr psychischer Zustand deutlich verschlechtert und sie hatte eine ganz tiefe Krise, was nicht untypisch ist für unsere Klientin, gerade in dieser Phase, wo sie sich in so einem Schwebezustand befinden, wo sie noch nicht wissen, wie wird das Urteil ausfallen, wo sie sich möglicherweise noch in U-Haft befinden. Und das ist ganz, ganz typisch. Und sie hatte in dieser Zeit die ersten psychischen Probleme. Das hat sie sowohl selber festgestellt, das wurde aber auch von ihrem Umfeld ganz doll wahrgenommen, also beispielsweise von der JVA und von dem Gericht. Und es wurde beispielsweise auch geprüft, ob sie überhaupt verhandlungsfähig ist. Sie wurde dann im Anschluss zu einer Strafe verurteilt, die auch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und sie hat aber bestimmte Auflagen bekommen. Sie hat als Bewährungsauflage Weisung bekommen, dass sie neben den Deradikalisierungsgesprächen mit uns auch eine Psychotherapie machen muss. Tatsächlich wurde vom Gericht aber offen gelassen, was für eine Art der Therapie sie machen soll, in welchem Turnus das stattfinden soll und auch, ob sie untergebracht werden muss in einem psychotherapeutisch-psychiatrischen Setting. Und das ist ganz, ganz häufig so bei unseren Fällen, dass das Gericht das gar nicht so klar definiert. Diese Auflagen und Weisungen der Gerichte sind empfohlen, aber sie können auch in Anführungsstrichen teils als verpflichtend wahrgenommen werden oder sind auch so verstanden. Die Klienten können aber nicht physisch dazu gezwungen werden. Es hat aber negative Auswirkungen für den jeweiligen Fall, wenn es beispielsweise um die Bewertung des Falles vor Gericht geht oder aber durch die Bewährungshilfe. Das kann dann der Fall sein, wenn es beispielsweise neue Straftaten gibt und es erneute Anhörungen vor Gericht gibt und die Weisungen nicht umgesetzt wurden. Oder aber, wenn die Bewährungshilfe es als nachteilig empfindet, dass diese Empfehlungen des Gerichts längere Zeit nicht umgesetzt wurden. Und in diesen Fällen müssen wir schnell mit den Klienten dafür sorgen, dass sie sozusagen schnell den Auflagen entsprechen können. Es ist aber in der Realität häufig gar nicht so schnell möglich, einen Therapieplatz zu finden oder einen Platz in einer Tagesambulanz oder in psychiatrischen anderen Settings. Hinzu kommt, dass es für die Klientin total schwierig ist, wenn sie aus dem Haftkontext kommen, bei sowas wie Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung und so oftmals gar nicht abgeklärt ist. Das heißt, wenn Klientinnen entlassen werden und nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise in eine Familienversicherung aufgenommen zu werden von Angehörigen, dann müssen die erstmal Bürgergeld beantragen, eine Krankenkasse finden, um dann überhaupt eine Finanzierung für ihre therapeutischen Maßnahmen zu haben. Finanzierung, und das hat Frau Danschke ja eingangs auch schon erwähnt, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist tatsächlich nicht nur bei den Klientinnen so, die aus einem Haftkontext kommen, sondern auch bei Klientinnen, die nicht inhaftiert sind. Das heißt, in den Fällen, wo es keine gesetzlichen Betreuer gibt und wo es keine Eingliederungshilfe gibt, ist das häufig sehr, sehr erschwert. Hinzu kommt, das kennen Sie vielleicht aus der Praxis, auch ein Antrag auf Eingliederungshilfe, um dann psychotherapeutische Unterbringung oder Maßnahmen zu finanzieren, einfach viele Monate dauern kann. Man findet nicht so schnell Therapieplätze und so weiter. Und hier kommt tatsächlich Nexus ins Spiel, da wir dann versuchen, gemeinsam mit Nexus diese Versorgungslücke ins Regelsystem irgendwie zu überbrücken, sodass den Klientinnen trotzdem Hilfe zukommen kann.
Du hast also das Fallbeispiel geschildert. Franziska, wie wurde Nexus jetzt konkret vom Grünen Vogel im fiktiven Fall hier hinzugezogen?
Ich wurde von Alma telefonisch kontaktiert und habe eine erste Fallschilderung erhalten und gemeinsam haben wir dann entschieden, die Klientin bei Nexus aufzunehmen. Und mein Auftrag oder meine Aufgabe war, einen ersten psychotherapeutischen Kontakt herzustellen und die Frage auch zu klären, gibt es eine Krankheitseinsicht und gibt es eine Therapiemotivation? Für die Klientin oder auch allgemein für die Fälle gesprochen, ist das dann immer die Frage, wenn beides nicht oder nur eingeschränkt vorhanden ist, ist es dann meine Arbeit, mein Job sozusagen in den Sitzungen, das behutsam aufzubauen. Und dann unterscheiden wir auch nochmal zwischen Therapiemotivation und Veränderungsmotivation. Es gibt häufig innere oder äußere Hürden, die ein Reflektieren erstmals vielleicht irgendwie erschweren und dann auch eine Veränderung erschweren. Also da war auch genau mein Auftrag, auch die Motivation für Veränderungen herzustellen. Konkret mit der Klientin ist es dann immer so, dass ich einen ersten Telefontermin vereinbare. Da stelle ich mich kurz als Person vor, die Institution, und dann vereinbaren wir eine erste Sitzung in Präsenz oder Video.
Gibt es spezifische Aspekte, die ihr vor Beginn einer Beratung klären müsst, wie beispielsweise berufsrechtliche oder berufsethische Fragen, Stichwort Schweigepflicht. Kannst du dazu auch noch was zu sagen?
Ja, genau, gerne. Schweigepflicht ist ja ein ganz zentraler Bestandteil in der Beratung und in der Therapie und eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Therapie. Man muss dazu sagen, dass ihr als Mitarbeitende des Grünen Vogels ja ebenso Schweigepflicht habt und die Datenschutzvorgaben beachtet. Die gesetzliche Schweigepflicht von Psychotherapeuten oder auch Psychotherapeuten in Ausbildung ist aber deutlich strenger nochmal geregelt und an klare berufsrechtliche Vorgaben gebunden. Ich denke, vielen vielleicht auch bekannt, im therapeutischen Setting ist Vertraulichkeit ja absolut entscheidend. Also es kann nur ein tragfähiges Vertrauensverhältnis hergestellt werden, wenn die Klientinnen wirklich sicher sein können, dass die Dinge, die wir besprechen, die ja höchst persönlich sind, teilweise auch hochgradig intim, geschützt sind und nicht weitergegeben werden. Gleichwohl muss man dazu sagen, ist es für uns als zuständige Fallberaterin auch immer sehr wichtig, uns zu einem gemeinsamen Fall austauschen zu können und eine gemeinsame Sprache zu finden. Also mit der Idee, dass wir Synergieeffekte nutzen können, Doppelstrukturen vermeiden und unsere Unterstützung auch gut aufeinander abstimmen. Beispielsweise macht es Sinn, schon zu klären, wer ist an welchen Themen dran und gibt es potenziell inhaltliche Überschneidungen. Und damit wir Fälle unter Einbeziehung dieser personenbezogenen Daten besprechen können, haben wir eine Schweigepflichtsentbindung entwickelt. Die ist wechselseitig, die ist dreigliedrig. Die Klienten werden über Inhalt, Zweck und Reichweite aufgeklärt und entscheiden dann selbstständig, welcher Variante der Schweigepflichtentbindung sie zustimmen möchten. Ich würde die drei Varianten ganz grob skizzieren. Die sind, die Absprache auch dazu ist immer auch sehr relevant und auch sensibel mit den Klientinnen zu schauen, wie viel Informationen sollen denn weitergegeben werden oder nicht. Variante 1, da geht es um grundlegenden Informationsaustausch. Da haben wir Klientinnen, da dürfen wir uns beispielsweise nur zu geplanten Terminen austauschen, zu deren Frequenz, Dauer, aber in keiner Weise inhaltliche Themen oder persönliche Details besprechen. Eine Variante 2 ist eine Art von erweiterter Austausch. Und da können wir dann sagen, gibt es wie so ein Freifeld, da können die Klientinnen eintragen, wir können uns beide oder andere Kolleginnen sich beispielsweise zum Thema Arbeitssituation, Wohnsituation oder auch Therapieplatzsuche austauschen. Der Austausch ist aber ganz klar auf diese Aspekte begrenzt. Wir haben natürlich beide noch ganz viel andere Informationen und könnten uns sozusagen inhaltlich austauschen, dürfen es aber nicht. Genau. Und die dritte Variante ist dann eine vollumfängliche Schweigepflichtsentbindung. Und die Klientinnen können natürlich jederzeit die Schweigepflichtsentbindung auch wieder zurückziehen oder abändern.
Abstrahierend aus eurem geschilderten Fallbeispiel, wer ist jetzt für welche Themen zuständig konkret? Wie sieht ein laufender Beratungsprozess von Grüner Vogel und Nexus im Verbund aus? Alma?
Wir arbeiten mit den Klienten tatsächlich im System. Das heißt, die Angehörigen der Klientinnen werden häufig bei uns mitberaten. Im besten Fall von einer anderen Beraterin, einem anderen Berater, weil die Bedarfe und die Fragestellungen einfach sehr unterschiedlich sind und die Klientinnen ja teilweise auch irgendwie manchmal Schwierigkeiten mit ihren Angehörigen haben und wir da einfach wollen, dass diese Beratungssettings getrennt voneinander stattfinden. Zudem haben wir natürlich Kontakt, wenn wir im System arbeiten, mit verschiedenen anderen Akteuren, wie der Bewährungshilfe, wie den Anwälten der Klienten, dem Jugendamt, Bürgerämtern, Sozialämtern, aber teils auch mit Sozialarbeiterinnen, die die Klientinnen begleiten, also beispielsweise Einrichtungen wie Frauenhäuser oder Mutter-Kind-Einrichtungen. Und wir haben zusätzlich zum Interesse der Klientinnen auch immer ein Sicherheitsinteresse im Blick und arbeiten im Sinne einer Gefahrenabwehr. Daher unterscheidet sich unsere Arbeit im System ganz, ganz wesentlich von der therapeutischen Arbeit, die ja sehr stark auch fokussiert ist auf die Arbeit mit den Klientinnen und deren Bedarfen und deren Interessen. Wir sind somit auch für die Weitergabe von Informationen ins System, was das Fallgeschehen betrifft, nicht nur in Richtung Nexus zuständig. Wir müssen relevante Ereignisse, die sich auf die psychische Stabilität der Klienten auswirken, ebenfalls auch an andere Personen kommunizieren, wenn wir das für nötig halten. Da komme ich später nochmal zu. Dies beinhaltet beispielsweise auch den Stand der therapeutischen Unterstützung, die dann an die relevanten Akteure auch kommuniziert werden muss. Dabei werden aber eben keine therapeutischen Inhalte kommuniziert, also was für Themen hat die Klientin oder wie macht sie sich gerade, sondern eher ein Sachstand, wie beispielsweise die Klientin nimmt regelmäßig Termine wahr bei Nexus.
Wie geht ihr mit Selbst- und Fremdgefährdung im Rahmen eurer Arbeit um?
Ich hatte noch eine Ergänzung zu der Frage davor.
Entschuldigung.
Genau, die Frage nach dem laufenden Beratungsprozess, einmal aus Almas Sicht und einmal nochmal aus Sicht quasi als Therapeutin in Ausbildung bei Nexus. Wie gesagt, ist unser Angebot ja eine erste Erfahrung mit ambulanter Therapie oder Beratung zu machen, außerhalb eines stationären oder auch teilweise eines Gefängnissettings, was ja häufig als unfreiwillig und belastend erlebt wird. Wir gestalten das bewusst niedrigschwellig und quasi passend für die Klientinnen. Also beispielsweise haben wir eine flexible Sitzungsfrequenz oder Dauer, Therapie in Wohnortnähe, wir können lange Wartezeiten umgehen, es muss bei uns kein Konsiliarbericht eingeholt werden, andere Hürden mit der Krankenkasse entfallen, was häufig dazu führt, dass es organisatorisch und auch motivational für die Klientinnen einfacher ist, wirklich sozusagen eine erste Therapieerfahrung zu machen. Das Setting, wie gesagt, ist recht wenig klinisch geprägt, die Sitzungen wirken vielleicht so etwas informell oder ein bisschen unauffällig, die sonst typischen klinischen Strukturen, die sind natürlich im Hintergrund vorhanden, die sind vielleicht aber nicht unbedingt immer so unmittelbar spürbar. Weshalb auch vielleicht manchmal so der Vergleich gezogen wird wie so eine stationsäquivalente Behandlung, aber wir treffen uns nicht im häuslichen Umfeld der Klientinnen. Idee ist, dass Klienten sich öffnen können, wirklich eine erste Erfahrung niedrigschwellig mit Therapie zu machen, geprägt von einer allgemein typischen psychotherapeutischen Haltung. Wertfreiheit, Offenheit sind wichtige Pfeiler darin, um Raum zu schaffen, die Klientinnen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, was auch nochmal die Unterscheidung ist zu dem, was du auch meintest, Alma, wie ihr auch im System eher arbeitet. In dem Beratungsprozess selbst gibt es dann die Möglichkeit, über Themen, Prägungen, Muster, Beziehungen nachzudenken und auch bezogen auf die Lebensspanne schauen wir, was gibt es für Bedürfnisse, für Sehnsüchte, für Ängste, auf die Vergangenheit bezogen, aber auch auf die Zukunft oder aktuell. Und wir schauen natürlich immer auch, wie sich Biografie und Radikalisierung miteinander verknüpft haben und welche Momente besonders entscheidend waren für die Hinwendung zur Ideologie. Ich denke, dieser Part ist eigentlich der größte im Rahmen unserer Beratungen. Diese Reflexionsebene wird aber auch noch ergänzt um ganz praktische und ressourcenorientierte Dinge. Also wir können auf der einen Seite in den Gesprächen zwar über die großen Themen sprechen, tun wir ganz viel, die großen und belastenden Lebensthemen, aber wir gucken auch ganz praktisch und alltagsnah auch, was kann in dem Moment auch helfen. Also in Form von einer kleineren Psychoedukation, zum Beispiel zur psychischen Erkrankung, erlebe ich häufig als sehr entlastend und positiv, wenn Klientinnen auch wirklich einfach etwas Wissen vermittelt bekommen. Wir überlegen gemeinsam, wie man mit belastenden Situationen, Symptomen umgehen kann und wie auch Selbstfürsorge umgesetzt werden kann. Langfristig ist bei uns bei Nexus ja auch das Ziel, die Klientinnen in die Regelstruktur weiter zu verleiten. Daher gebe ich auch Infos, welche Therapieverfahren gibt es, wie läuft so eine ambulante Psychotherapie ab, wie komme ich an einen Therapieplatz etc. Einmal, du hast es eingangs auch gesagt, ne, die Hintergründe der Klientinnen sind sehr unterschiedlich, weshalb in den Beratungen viel auch Kontext- und Kultursensibilität eine Rolle spielt. Wir beachten Gender-Aspekte, aber auch mir hilft es schon, auch wirklich handfestes Wissen auch zu haben über auch so Lebensrealitäten der Klientinnen. Wir versuchen, Sprache und Inhalt möglichst so zu wählen, dass sie nah an den Lebensrealitäten der Klientinnen sind. Genau, also zusammengefasst sind in den Beratungen drei Aspekte vor allem relevant, diese biografische Aufarbeitung, dann aber auch diese ressourcenorientierten und alltagspraktischen Aspekte und die Berücksichtigung von der Kultur- und Kontextsensibilität. Alle drei Aspekte werden natürlich auch beim Grünen Vogel in den Beratungen adressiert, aber nochmal mit einer anderen Schwerpunktsetzung. Also wie du auch immer sagst, ne, die biografischen Themen eher unter vor dem Hintergrund der Ausreise betrachtet und der Radikalisierungsgeschichte. Das würden wir uns in den Sitzungen nochmal im größeren Ganzen anschauen. Genau, und durch die strengere Schweigepflicht bei mir und auch nochmal durch meinen spezifischen beruflichen Hintergrund gibt es da auch einfach nochmal eine andere Perspektive rauf und auch so etwaige destabilisierende Momente können auch nochmal anders in Beratung und Therapie aufgefangen werden.
Ja, jetzt kommt meine Frage. Wie geht ihr mit Selbst- und Fremdgefährdung im Rahmen eurer Arbeit um?
Genau, kurz von meiner Seite, Aspekte der Selbstgefährdung spielen natürlich eine wichtige Rolle. Wir müssen klären, sind die Klientinnen absprachefähig? Können sie sich von selbstschädigen, gefährdendem Verhalten abgrenzen, zum Beispiel suizidalen Impulsen nicht folgen? Wir entwickeln gemeinsam Strategien, wie kann konstruktiver Umgang sein mit Hochanspannungssituationen. Genau, es gibt ganz viele, ne, auch akute Themen ja emotional, die krisenhaften Rolle spielen. Sollte es aber Bedrohungslagen geben, die im Rahmen meiner Sitzung nicht sicher gehandhabt werden können, würde ich weiterverweisen, also auch auf Ansprechpartner vor Ort, PsychiaterInnen, SPDI, Notfallambulanzen etc.
Alma, wie geht ihr damit um?
Genau, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass wir natürlich neben der Arbeit mit den Klientinnen auch immer den Sicherheitsaspekt, den größeren im Blick haben. Dies betrifft sowohl Aspekte, die zur Stabilisierung als auch zur psychischen Destabilisierung beitragen können. Das heißt, wir versuchen, die Klientin erstmal dahingehend zu unterstützen, dass sie sich stabilisieren. Und das betrifft ganz viel pragmatische Fragen wie Lebensorganisation, Fragen nach Einkommen, sozialer Integration, eben alles, was zur psychischen Stabilität beitragen kann. Dabei verfolgen wir immer einen systemischen Ansatz und versuchen, das System im Ganzen zu erfassen und zu schauen, ne, wie können Ressourcen auch gut genutzt werden. Auf der anderen Seite haben wir das Sicherheitsinteresse im Kopf und versuchen auch immer mit diesem Fokus auf die Klientin zu schauen. Das heißt, immer ausgehend von der Frage, stellt diese Person eine Gefahr für sich oder für andere dar? Hierbei haben wir natürlich nicht so umfassende Instrumente wie beispielsweise die Sicherheitsbehörden. Wir wissen nicht immer, ob eine Person zum Beispiel noch Kontakte in die Szene hat oder Propaganda konsumiert. Wir haben da schon ein Gefühl zu, aber wir wissen es natürlich nicht immer. Dennoch versuchen wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, tatsächlich auch eine Einschätzung zu treffen. Um es weniger abstrakt zu formulieren, es spielt eine Rolle, in was für einer Situation sich eine Person befindet. Also Fragen wie, hat sie ein gutes soziales Netzwerk? Hat sie persönliche Herausforderungen und Krisen, mit denen sie konfrontiert ist, die gegebenenfalls eben zu einem Rückfall in die Ideologie oder neue Kontakte oder alte Kontakte in die Szene begünstigen können? Diese genannten ideologischen Rückfälle spielen sich meist auf der emotionalen Ebene ab und werden tatsächlich auch durch persönliche Krisen ausgelöst, und sind aber auch immer eng verknüpft mit der sozialen Situation einer Person. Im Sinne einer Gefahrenabwehr sind wir also dazu verpflichtet, unsere Sorgen und Bedenken eben auch an andere zuständige Stellen wie Sicherheitsbehörden zu kommunizieren. Natürlich immer im Rahmen unserer Vorgaben des Datenschutzes unter Schweigepflicht. Daher müssen wir aber tatsächlich in einigen Fällen abwägen, was in einem Fall schwerer wiegt und wie wir die Situation einschätzen. Immer dieser Frage folgend, geht von dieser Person eine Gefahr aus? Und in diesen Fällen müssen wir auch auf die Gefahr hin, das Vertrauen der Klientin zu verlieren, mit Sicherheitsbehörden und anderen Stellen, wie beispielsweise Nexus, dem Jugendamt, der Bewährungshilfe und anderen Akteuren in Austausch gehen und relevante Informationen weitergeben, um eine drohende Gefahr auszuschließen. Dies betrifft verschiedenste Themen, kann aber ganz grob unter der Überschrift persönliche Krisen zusammengefasst werden. Ich versuche das mal an dieser Stelle ein bisschen weniger abstrakt darzustellen. Wenn beispielsweise eine Klientin oder ein Klient aufgrund einer persönlichen Krise Äußerungen tätigt, die er auf eine drohende Selbst- oder Fremdgefährdung in naher oder aber auch in ferner Zukunft schließen lässt, müssen wir handeln. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat und wird in Fall zu Fall unterschiedlich individuell entschieden, da eine solche Handlung natürlich auch immer dazu führen kann, dass unsere Beratungsbeziehung zerbricht oder beschädigt wird. Die Beschädigung des Beratungsverhältnisses ist aber auch immer davon abhängig, wie wir das im Vorfeld oder im Nachgang mit den Klientinnen kommunizieren. Und auch da gehen wir ganz individuell vor. Das heißt, wir entscheiden von Fall zu Fall, wie transparent wir unsere Maßnahmen dann auch gegenüber den Klientinnen kommunizieren oder es eben auch nicht tun.
Danke. Welche weiteren Aspekte, Franziska, die Klienten betreffen, können die Beratung erschwerend beeinflussen? Also wie gehst du, Franziska, mit solchen Schwierigkeiten um?
Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich die Weitervermittlung der Klientinnen in eine Psychotherapie vor Ort. Und die Herausforderungen liegen auf verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite auf Seiten der Klientinnen, Patientinnen. Wie eingangs schon gesagt, da ist immer noch so die Frage nach einer erst zu entwickelnden Therapie oder Veränderungsmotivation. Aber auch auf Seiten der Klientinnen geht es viel um die Angst vor Stigmatisierung. Einmal, du hast es eingangs schon gesagt, nicht alle Klientinnen passen sozusagen problemlos in ein klinisches Setting, sei es stationär oder ambulant. Und einige Klientinnen, auch ja, viele meiner Klientinnen eigentlich, haben auch verschiedene Erfahrungen mit niedergelassenen Psychotherapeuten gemacht, die häufig zum Anfang von eigentlich viel Mut und auch Hoffnung und positiver Erwartung geprägt waren, im Laufe der ersten Sitzung, im Laufe der Probatorik, häufig sich aber schon als irgendwie frustrierend, langwierig herausgestellt haben. Da gab es keine Passung zwischen Psychotherapeut, Therapeutin und der Klientin, aber es gab definitiv auch Diskriminierungserfahrungen. Und die gilt es auch in meinen Beratungen zu adressieren. Das ist gar kein kleiner Teil, deswegen will ich den auch nochmal explizit betonen. Wir sprechen viel darüber, sozusagen, wie kann man da auch sich immer noch offen halten für eine Psychotherapie, obwohl schon teilweise mehrfach negative Erfahrungen gemacht wurden. Auf der anderen Seite, auf Seite der Psychotherapeutinnen, gibt es aber auch Vorbehalte, Stereotype, Unsicherheiten im Umgang mit den Klientinnen, was ich auch, wenn man vielleicht gar keine Berührungspunkte dazu hat, auch nachvollziehbar finde oder verständlich. Da spielt sicherlich auch rein eine mediale Berichterstattung, die teilweise von antimuslimischen Ressentiments oder sogar Rassismus geprägt ist. Eine mediale Berichterstattung, die radikalisierte und aus dem IS zurückgekehrte Personen sehr despektierlich darstellt. Und Psychotherapeuten sind natürlich am Ende des Tages auch nur Menschen, die von gesellschaftlichen Diskursen und Dynamiken beeinflusst werden. Und da spielen Aspekte von Sicherheit, Machbarkeit, Umsetzbarkeit im Rahmen der ambulanten Therapie natürlich eine Rolle, die kritisch abgewogen werden. Gerade in aktuellen Zeiten, wo es eine hohe Therapieplatznachfrage gibt und lange Wartezeiten, sind diese Klientinnen leider nicht diejenigen, die vorrangig, primär, schnell, zeitnah Psychotherapieplätze erhalten. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir das Netzwerk von Nexus sozusagen aktivieren. Das läuft dann so ab in der Regel, dass ich Kerstin Sischka anrufe und frage, gibt es in Stadt XY niedergelassene Therapeutin, Therapeutin, die mit uns zusammenarbeiten und könnten wir da einen therapeutischen Erstkontakt herstellen? Das ist durchaus auch mitunter möglich. Nichtsdestotrotz haben wir leider festgestellt, dass diese Weitervermittlung in das Regelsystem eingeschränkter möglich ist als gedacht. Das heißt im Umkehrschluss, die Klientinnen bleiben länger in den Beratungen auch bei uns bei Nexus.
Wenn wir jetzt auf eure jahrelange Zusammenarbeit gemeinsam blicken. Welches Fazit könnt ihr beide vorerst ziehen? Magst du zuerst antworten, Alma?
Ja, total gerne. Also ich muss an dieser Stelle einmal Nexus danken. Ich bin unglaublich froh, dass es euch gibt. Ich mag euch alle furchtbar gerne, das wisst ihr aber, glaube ich, auch. Und wir sind einfach total froh über diese Zusammenarbeit. Dennoch gibt es natürlich trotzdem, was diese Vermittlung ins Regelsystem betrifft, immer noch viel Luft nach oben, da Nexus nicht bundesweit alle Bedarfe decken kann und auch tatsächlich nicht in der Intensität und in der nachhaltigen Absicherung der Therapie, die es für einige Klientinnen bräuchte, nicht alles abdecken kann. Das betrifft insbesondere eben die Suche nach niedergelassenen Therapeutinnen, die Vermittlung in Ambulanzen und was ganz wichtig ist, eben die Finanzierung und die nachhaltige Absicherung psychotherapeutischer Maßnahmen. Daher ist für uns die Arbeit von BIOS total spannend und ich bin total gespannt, heute nochmal mehr darüber zu hören und auch nochmal mehr Ideen zu entwickeln, wie man da vielleicht gut vom Modell lernen kann. Was ich aber an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass ich finde, dass wir mit Nexus auch ein ganz gutes Modell bisher gefunden haben für die gemeinsame Bearbeitung unserer Fälle, welches durchaus noch zukünftig ausgebaut werden kann und wo wir einfach total gerne weiter dran arbeiten können zusammen.
Franziska, was meinst du?
Genau, ich bin seit 2 Jahren jetzt bei Nexus tätig und auch durchweg im engen Kontakt mit euch und vor allem mit dir, Alma, bezüglich der Klientinnenarbeit. Ich schätze auch die Interdisziplinarität. Meiner Erfahrung nach ist unsere Arbeit sehr praxisnah, sehr flexibel, wenig nach Schema F. Es sind teilweise vulnerable und schwer erreichbare Klientinnen auf jeden Fall. Und es erfordert auch immer wieder dynamische, kreative Lösungsansätze. Die entwickeln wir weiter. Und das ist ein spannender Prozess und gleichwohl auch trotzdem zu betonen, auch ein herausfordernder Prozess in jedem Fall. Genau, jetzt mehrfach schon erwähnt, ist einfach so ein bisschen so diese Kluft noch mehr. Würden wir uns mehr wünschen, eine Vernetzung ins Regelsystem, eine Zusammenarbeit mit offenen und interessierten Psychotherapeutinnen. Also sollten heute unter Ihnen auch welche hier sein, können Sie sich gerne an uns auch wenden. Langfristig können wir da auch beispielsweise beratend und zur Unterstützung auch beiseite stehen, also zum Beispiel kollegiale Fallberatung anbieten, die wir von euch, von uns sozusagen auch gemeinsam begleiten würden wollen.
Vielen Dank euch beiden. Wenn wir vielleicht ein ganz kurzes Fazit ziehen würden, ein paar Erkenntnisse haben wir gesammelt. Zum einen, dass Kommunikation und eben eine Vertrauensebene, ne, zum Beispiel zwischen euch beiden, aber auch zwischen den Trägern, Grüner Vogel und Nexus, von elementarer Bedeutung ist. Na, auch vor allem im sicherheitsrelevanten Bereich, wenn wir mit komplex belasteten Menschen zusammenarbeiten, wenn wir über Gefahren sprechen. Zum anderen vielleicht auch die Bereitschaft, auch eigene Grenzen bei der Arbeit zu erkennen. Das heißt, wenn man merkt, okay, man kommt hier nicht weiter, dann auch zu reagieren, ne, und multiprofessionell auch zu denken im Tandem. Das heißt auch gegenseitige Anerkennung, ne, der jeweiligen Fachdisziplin. Man ist auf Augenhöhe und resultiert auch die Achtung gegenseitiger berufsrechtlicher und berufsethischer Grenzen. Aber man muss natürlich auch sagen, wie Alma das ja auch schon angesprochen hat, natürlich bedarf es auch einiger Bemühungen, eben weiterhin nicht nur innerhalb der Prävention die Vernetzung voranzutreiben, sondern wie hier mit BIOS eingeladen wurden, eben auch mit anderen Akteuren Netzwerke zu knüpfen, ne, und im Fall der Fälle eben auch in der Fallarbeit zusammen zu kooperieren. Und jetzt würde ich zum Abschluss kommen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ne.
Das war Folge 3 unserer zweiten Staffel von Präventionsgezwitscher. Diese Folge hat sehr anschaulich gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen psychotherapeutischer Unterstützung und Deradikalisierungsarbeit nicht einfach nur sinnvoll ist, sondern in vielen Fällen eigentlich auch entscheidend. Gerade dann, wenn Menschen aus radikalen Kontexten herausfinden wollen, gleichzeitig psychisch belastet sind und sich in sehr instabilen Lebenslagen befinden, reicht ein einzelner fachlicher Blick oft nicht aus. Besonders spannend war, wie konkret hier beschrieben wurde, was Zusammenarbeit in der Praxis eigentlich bedeutet. Nicht abstrakt, nicht an schönen Ideen auf dem Papier, sondern in echter Abstimmung mit klaren Rollen, mit Schweigepflicht, mit Sicherheitsfragen und all den Hürden, die im Hilfesystem ganz real auftreten. Die wichtigsten Punkte, die für mich aus dieser Folge als Takeaways hängen blieben, mal kurz zusammengefasst. Erstens, nicht alle Klienten brauchen dasselbe. Die Bedarfslagen sind sehr unterschiedlich, von einzelnen entlastenden Gesprächen bis hin zu langfristiger Psychotherapie oder sogar psychiatrischer Unterbringung. Genau deshalb braucht es flexible und passgenaue Unterstützung. Zweitens, Beratung und Therapie verfolgen unterschiedliche Aufträge und genau darin liegt die Stärke. Die Beratungsstelle von Grüner Vogel e.V. arbeitet stark im System, also mit Angehörigen, Behörden, Bewährungshilfe, Jugendamt und weiteren Beteiligten. Die therapeutische Arbeit fokussiert sich stärker auf die Person selbst, also ihre psychische Stabilität, ihre Biografie und wie überhaupt ein therapeutischer Prozess möglich werden kann. Drittens, gute Zusammenarbeit braucht klare Absprachen und Vertrauen. Gerade weil unterschiedliche Professionen zusammenarbeiten, müssen Zuständigkeiten, Schweigepflicht und Formen des Austausches sauber geklärt sein. Das ist keine Nebensache, sondern eigentlich die Grundlage dafür, dass Unterstützung wirklich trägt. Viertens, die Regelversorgung ist oft nicht genug und nicht genug auf die Klienten vorbereitet. Ein wiederkehrendes Thema war die Schwierigkeit, Menschen in reguläre therapeutische Angebote weiterzuvermitteln. Es fehlen oft passende Plätze, Erfahrungen im Umgang mit radikalisierten Klientinnen und manchmal auch die Offenheit auf Seiten des Versorgungssystems. Fünftens, interdisziplinäre Arbeit ist aufwendig, aber unverzichtbar. Sie braucht Kommunikation, Flexibilität und die Bereitschaft, die Grenzen der eigenen Profession zu erkennen. Aber genau darin liegt die Chance, Menschen in hochkomplexen Situationen besser begleiten zu können und Sicherheit und Stabilität zusammenzudenken. Und damit endet diese Folge. Danke, dass ihr auch wieder zugehört habt. In der nächsten Folge hört ihr von Kerstin Sischka und dort werden wir näher auf die psychotherapeutische Dimension eingehen. Präventionsgezwitscher gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge interessiert hat, hört gerne auch in die anderen Episoden und Staffeln rein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald.